dass Menschen und Musiker und Hip-Hop-Crews, die eigentlich sich bis dahin wirklich nur in ihrem eigenen Mikrokosmos bewegt hatten, nämlich entweder in ihrem Viertel oder in ihrer Crew, in ihrer Posse, dann plötzlich gemeinsam in Erscheinung getreten sind, einmal mit einer Veröffentlichung, mit diesem Sampler oder Mixtape, FFMCs, wo wirklich ganz grundverschiedene Leute drauf waren, von Nordweststadt-Leuten bis Sachsenhausen und von Lustig bis sehr Ernst und alles Mögliche kam da zusammen, was eben vorher einfach nicht zusammenkommen konnte und auch nicht zusammengepasst hat.
Casanova verliebt sich in die Hip-Hop-Kultur zu einer Zeit, als es verpönt ist, auf Deutsch zu rappen, und released seinen ersten Song noch auf Kassette. Mit der Eintracht-Hymne Frankfurter Jungs, der Ode an den hessischen Lifestyle Fra Rauge oder den Flughafen Liebesgeschichten in Facetten schreibt er Songs, die sogar nicht rap-affine Zuhörer erreichen. In Podcast Buddy Nummer 29 sprechen wir über den Wandel der Frankfurter Hip-Hop-Szene, die unterschiedlichen Inspirationsquellen für seine Musik und den künstlerischen Austausch durch Compilations der FFMCs, des Nordmassivs und des Binding Squads.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 29. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Casanova.
Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hi. Ja, wie geht es dir?
Soweit so gut. Schönes so Wetter draußen. Kann man nicht meckern, weil wir haben hier eine Klimaanlage.
Ja, das ist tatsächlich ein geiles Teil. Kannst du ein paar Worte verlieren zu dem Ort, an dem wir uns befinden?
Ja, wir sind hier bei uns im Studio. Bei uns im Studio heißt in dem Fall das Studio, wo unter anderem die Sachen von Oyo passieren, wo unter anderem die Sachen von LR Audio, also Lukas Rimbach, passieren und auch meine Sachen passieren und in dem Zuge auch von ganz vielen anderen Künstlern, die eben mit den genannten Personen Oyo, Lukas Rimbach oder auch Mamiya zusammenarbeiten. Und heute bist du da.
Ja, geil. Ich bin tatsächlich auch das mindestens zweite Mal hier, weil ich den Podcast mit dem Uli Oyo...
Genau, Oyo Uli ist hier so einer der Protagonisten bei uns im Studio.
Sehr schön. Ja, danke, dass ich hier sein darf und danke, dass du mich heute mitnimmst auf eine kleine Zeitreise. Ich habe in chronologischer Reihenfolge mir ein paar Veröffentlichungen von dir rausgeschrieben, an denen du mitgewirkt hast. Aber bevor wir dazu kommen, ein bisschen allgemeinerer Einstieg, wenn ich dir Hip-Hop als Begriff an den Kopf schmeiße, beziehungsweise dich frage, was
Duck ich
bedeutet.
Mich weg.
Okay, okay. Verdammt! Was für Assoziationen kommen da bei dir hoch? Wie begreifst du Hip-Hop-Kultur für dich? Was spielt das für eine Rolle?
Also Hip-Hop für mich ist natürlich meine ganz individuelle Auseinandersetzung mit den Themen, die tatsächlich einen Großteil meines Lebens bestimmt und geprägt haben. Also Hip-Hop ist für mich deutlich mehr, als dass man eine Playlist auf Spotify anmachen kann und dann ist man Hip-Hopper, weil man halt Hip-Hop-Musik hört. Für mich ist das tatsächlich, wenn ich so mein Leben Revue passieren lasse, eins der allerwichtigsten Kernelemente meiner Existenz. Ja, und das geht weit über mein musikalisches Schaffen hinaus, weil Hip-Hop für mich auch deutlich mehr ist als einfach nur Musik oder Rap. So habe ich auch ganz viele Berührungspunkte gehabt mit eben Dingen, die darüber hinausgehen, über den rein musikalischen Part. Ganz früh in meiner Jugend war ich tatsächlich mehr auf dem Graffiti-Film. Zum Glück kam ich dann schnell auf den Trichter, dass das keine gute Idee war, weil ich einfach richtig scheiße war.
Okay.
Das war aber trotzdem so, dass das Wichtigste zu der Zeit war, seine Graffiti-Geschichte auszuleben, seinen Namen zu verbreiten und eben mit der eigenen Crew rumzuhängen. Diese Jungs waren aber auch dann so, also es war früher ein bisschen anders, es war nicht so, der eine macht Graffiti, der andere rappt, sondern wir haben mehr oder weniger alles gemacht, schon in frühester Jugend. Wer Graffiti gemacht hat, der hat auch irgendwie was mit Rap zu tun gehabt und sei es nur, dass wir auf dem Schulhof zusammengestanden haben und einfach gerappt haben, Beatbox gemacht haben, dummen Scheiß erzählt haben. Mhm. Ich war tatsächlich eigentlich gar kein Rapper in dem Sinne, sondern habe mich primär auf mein Graffiti-Blödsinn da konzentriert und wollte der DJ der Crew sein. War tatsächlich auch eine Zeit lang der DJ, bis dann auf einer Party, weil man muss ja sein Equipment immer mitbringen bei den Partys damals, irgendwer die Plattenspieler kaputt gemacht hat, dann konnte ich den nicht reparieren lassen, also musste ich irgendwas anderes machen. Also rückte dann das Rappen tatsächlich ein bisschen mehr in den Vordergrund. Das Graffiti-Ding wurde dann zum Glück relativ schnell abgesägt, weil das hatte keine Zukunft. Aber bei der Rap-Geschichte, das schien Zukunft zu haben, also bin ich dabei geblieben.
Ja, und jetzt sind wir hier im Studio, das heißt, es scheint immer noch eine Rolle zu spielen.
Definitiv, aber es ist auch so eine Einstellungssache. Also du bist nicht Hip-Hopper, weil du irgendeine Musik hörst, sondern das ist tatsächlich etwas, was dich, zumindest in meiner Generation, glaube ich, weiß nicht, wie das heute beim Nachwuchs sich so darstellt, aber für uns war das tatsächlich eine Geschichte, die deutlich mehr war als Turnschuh tragen und Public Enemy CDs hören. Es war schon auch irgendwie eine Einstellungssache, die für mich gerade in meiner Teenager- und Jugendzeit sehr, sehr prägend auch für mein Weltbild und meinen Charakter und meine Wertvorstellungen war und ist.
Mein letzter Podcast-Gast war Boska und der hat es so beschrieben, dass man sich das damals, also der ist eine Generation, glaube ich, nach dir oder also
so also eine halbe Generation.
Eine halbe Generation nach dir, aber nichtsdestotrotz
Grüße an Boska.
Grüße, wird es da einige Überschneidungen geben.
Klar.
Und er hat gemeint, dass man sich das früher auf jeden Fall aktiv aussuchen musste, da irgendwie teilhaben zu wollen, weil es eben
zu müssen. Noch nicht. Also du warst nur Hip-Hopper, wenn du irgendwie aktiv auch was beigetragen hast. Einfach nur der Konsument zu sein, war zwar okay, aber dann warst du nicht Hip-Hop. Dann warst du nur hinter der Glasscheibe und hast dir den Zoo angeguckt.
Okay,
ja, also es war ganz selbstverständlich, wenn du früher auf eine Jam gegangen bist, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass alle so waren, aber der Großteil, 70-80% der Menschen, die da waren, waren tatsächlich in irgendeiner Art und Weise aktiv in diesem Hip-Hop-Ding. Und sei es nur, dass sie Tänzer waren, Breaker oder eben Graffiti-Künstler oder auch Leute, die im Hintergrund irgendwelche Fäden gezogen haben schon. Aber es war tatsächlich jeder in irgendeiner Art und Weise schaffend. Und nicht nur konsumierend. Dafür war die Szene aber auch sehr, sehr, sehr klein. Also es gab ja auch gar kein Publikum in dem Sinne. Ja, so ganz frühe 90er. Wenn du da jedes Wochenende auf eine Jam gefahren bist, und zwar in unterschiedlichen Städten, hast du trotzdem immer die gleichen Menschen getroffen.
Geil, und die sind dann so rotiert. Dann standen
Ganz genau.
sie mal im Zuschauerpublikum, dann standen sie auf der Bühne.
Später auf der Bühne, später dann Graffiti-Fotos angeguckt oder sonst was. Ja? Also du hast dann tatsächlich immer mehr oder weniger die gleichen Menschen kennengelernt, beziehungsweise getroffen. Weil der Szenekreis doch richtig klein war. Und so war das in Frankfurt tatsächlich auch.
Krass. Krass. Gab es irgendwie so ein Event oder ein Freundeskreis oder ein Film oder irgendwelche besonderen Stücke, die dich da irgendwie reingezogen haben? Wie bist du überhaupt in Berührung gekommen? Mit dieser Kultur.
Okay, also tatsächlich war ich schon in Berührung mit Hip-Hop lange bevor ich es überhaupt wusste. Mhm. In Form von tatsächlich Musikkonsum. Also meine erste selbst gekaufte Platte als kleiner Bub war Run-DMC Raising Hell mit Walk This Way und so drauf. Sehr, sehr, sehr bekannt, sehr, sehr berühmt und vor allem sehr, sehr Mainstream damals.
Ja.
Das fand ich geil, aber war mir gar nicht im Klaren darüber, ach ja, das ist jetzt Rap. Und deswegen ist es was anderes als die anderen Platten, die man so hört und im Radio liefen.
Okay.
Und so war das mit ein, zwei anderen Songs oder Platten auch dann über die nächsten Jahre. Weil es gab immer auch so eine sehr, sehr kommerziell erfolgreiche Rap-Sache. Zum Beispiel dann später war Wild Thing von Tone Loc und so Sachen. Also in den 80ern gab es schon vereinzelt Songs, die dann auch in den Charts waren und im Radio liefen. Wenn auch eher selten. Die fand ich immer super, aber dass das tatsächlich Rap oder Hip-Hop war, das war mir in dem Sinne noch gar nicht klar. Das kam dann erst deutlich später, Ende der 80er, Anfang der 90er, zum Vorschein, als dann bei uns in der Schule ein Kerl war, der hieß Pascal Claude. Der war schon zweimal sitzen geblieben und war eigentlich ein total schräger Vogel. Liebe Grüße, wenn du noch lebst, wenn es dich gibt und das hörst. Ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Shoutout an Pascal Claude, weil der Typ, der hatte die geilen Tapes, der hatte die NWA, die De La Soul, die ganzen Sachen, die Public Enemy und so weiter, die mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt waren, weil die eben nicht so mainstreamig waren und die hat er mir immer rübergeschoben. Mhm. Und das war dann so, okay, was sind das? Also, aber es war immer noch rein diese Fanatheit in diese Rap-Musik.
Mhm.
Dass es da deutlich mehr gibt, was dazugehört, kam dann peu à peu immer mehr so an Zusatzinformationen dazu. die man sich tatsächlich hart erarbeiten musste, weil es gab ja kein Internet, wo man sich mal was reinklicken konnte. Es gab auch keine Magazine oder eine Bravo, in der was über Rap stand oder so. Gab es alles nicht. Sprich, wenn man wissen wollte, womit man es da eigentlich zu tun hat und wo die Ursprünge und die Wurzeln dessen liegen, dann musste man auch schon richtig Bock darauf haben und dann musste man auch richtig recherchieren und suchen, was wirklich sehr, sehr schwer war. Und allein schon dadurch, dass ich mich in diese Musikgeschichte so reingefuchst habe und mich damit befassen wollte und wissen wollte, wo kommt denn das her und was ist denn das und warum und. Da war ich da schon so ein, wie soll ich sagen, fast schon so ein Rap-Nerd, ohne wirklich dann immer noch diesen Hip-Hop-Bezug zu haben. Das kam dann so ein bisschen später dazu, als ich tatsächlich gemerkt habe, okay, in Deutschland, gerade auch hier in Frankfurt und so weiter, gibt es auch ganz viele andere, die sich damit befassen und die vor allem auch sich damit aktiv auseinandersetzen. Da sind wir wieder bei diesem, erst wenn du wirklich aktiv dabei warst, warst du auch wirklich in diesem Hip-Hop-Game dabei. Und das waren halt meistens Leute, die irgendwie über die Graffiti-Schiene kamen, Breakdance-Schiene kamen, die dann eben so einen Wildstyle-Hintergrund hatten und so weiter, so Sachen, die es eben schon, Wildstyle, der wichtigste Hip-Hop-Film oder einer der wichtigsten Hip-Hop-Filme, der eben Hip-Hop nach Deutschland gebracht hat. Und die waren dann auch schon alle deutlich älter so. Und da wurde dann so langsam ein Bild aus dem Mosaik oder aus dem Puzzle, dass das ja alles irgendwie zusammengehört und die Graffiti und die Rap-Sachen und die DJs und Scratching. Und also das war alles ein ganz großes, interessantes, abenteuerreiches Herausfinden dessen, worum es hier eigentlich geht. Daher, dass ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nicht viel wusste, außer dass die Musik mir gefallen hat. Und dann gab es, wie gesagt, auch so die ersten Sachen, die man in Deutschland dann wahrgenommen hat. Sogar Veröffentlichungen, so Heidelberger Schule, Torch, Advanced Chemistry und. Da gab es dann auch diese Dokumentation Lost in Music, habe ich dir mal erzählt. So eine ZDF-Doku, die ich nur so aus Zufall erwischt habe, weil die direkt im Anschluss zu einem Run-DMC-Film ausgestrahlt wurde aus dem ZDF, den ich auf VHS aufgenommen habe und unbedingt den Run-DMC-Film natürlich haben wollte, weil ich war mega der Run-DMC-Fan, wie jeder. Und dann lief hinten dran diese Deutsch-Hip-Hop-Doku, wo man unter anderem René und Absolute Beginner so als Teenager sieht, wie die da rappen und freestylen und Graffiti und was das alles. Es war halt schon so was wie der krasse Aha-Effekt für mich. Also es war, heute sage ich immer so, ja, das war so eigentlich die ersten Bibelseiten, die ich gelesen habe, quasi, was Hip-Hop angeht. Diese Dokumentation, weil die hat tatsächlich mir auch nochmal aus dem deutschen Blickwinkel dann so ein bisschen die Augen geöffnet, wie da die Zusammenhänge sind. Und dann war es klar, okay, nur Rap hören und vielleicht auf dem Schulhof so ein bisschen den Coolen machen, so yo, yo, I'm a Rapper, bla, bla, bla. Weil damals haben wir ja auch auf Englisch gerappt, kein Mensch hat auf Deutsch gerappt. Ja. Das kann es nicht sein. Da ist viel mehr dahinter und du willst da auch aktiv dran teilhaben und nicht nur der passive Konsument sein, der den Coolen schiebt auf dem Schulhof und einen auf Rapper macht, sondern du willst wirklich ich will da ein ganz aktiver Teil von sein und das bedeutete tatsächlich für mich und ganz, ganz viele andere in der Zeit, dass man eben nicht nur sich mit Rap befasst, sondern eben mit den Themen, die auch sonst in diesem Hip-Hop-Kosmos, heute spricht man von den vier Säulen, Breakdance, Graffiti, Rap, DJing, eventuell noch Beatboxing als fünfte, mittlerweile gibt es noch ganz viele andere Säulen,
Fashion, Basketball,
alles mögliche, damals sprach man von vier Säulen und das war so okay. Ich will am liebsten alles davon mitmachen. Breakdance klappt nicht so gut. Habe ich gleich ausgeschlossen. Graffiti hat sich auch, wie gesagt, relativ schnell rausgestellt. Das wird nichts. Da können das andere ganz viel besser. Aber auf der Musikecke, das war schon meins. Und das war dann das zentrale Thema meiner Teenagerzeit.
Wie kommt es, dass du aber trotzdem zuerst irgendwie dich in einem Graffiti-Ding ausprobiert hast und nicht direkt auf musikalischem Weg, wenn es vielleicht näherliegender gewesen wäre, weil du die Musik ja als erstes irgendwie auch gefühlt und
gehört hast? Ja, gute Frage. Ich glaube, das war tatsächlich so, also bevor ich jemals in einem Tonstudio war, um mal einen Song zu recorden, habe ich ja schon jahrelang gerappt. Also es ist nicht so wie heute, dass jemand sagt, ich will rappen, ich gehe ins Studio und rapp dann. Sondern ich habe tatsächlich mindestens 5, 6, 7 Jahre nur für das Publikum, was eben um mich rumstand, gerappt. Später dann auch ein paar Bühnen und Freestyle und so weiter, kommen wir bestimmt noch zu. Aber Rappen war immer da. Also wir haben einfach alle gerappt. Mittagspause am Schulhof, jo, treffen, in der Ecke stehen und rappen. Ganz normal. Alle, die in diesem Hip-Hop-Ding waren. Das waren die gleichen Jungs, die abends oder am Wochenende mit der Sprühdose durch die City sind. Und es war alles so ganz normal, dass wir das zusammen gemacht haben. Wir haben tatsächlich dann auch an der Schule relativ schnell so eine Art Hip-Hop-AG gegründet.
Geil.
Ja. Also, und das war einfach, man hat alles so ein bisschen gemacht zu der Zeit. Es war nicht so, ja, okay, du bist der Rapper, du bist der DJ, du bist der Sprüher, sondern jeder wollte alles ein bisschen machen, weil man ja das Gefühl hatte, man muss aktiv was machen, um wirklich diesen Hip-Hop, diese Hip-Hop, ja, wie soll ich sagen, Kriterien zu erfüllen.
Mhm. Geil. Also das triggert mich so krass, auch dass du das sagst, wir standen so auf dem Schulhof rum und so, weil ich hatte das nicht. Und ich hätte mir das, glaube ich, gewünscht. Ich bin dann halt ins Internet geflüchtet und habe da Freunde gefunden. So. Ja, ich hatte die Freunde halt nicht auf dem Schulhof. Und ich denke mir so, boah, wie cool ist das, dass man da halt schon so früh so Berührungspunkte hat. Und ja, in der Recherche ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass viele von den Leuten, die wahrscheinlich damals auch schon irgendwie aktiv waren oder die auch Überschneidungspunkte hatten auf deinem Werdegang, immer noch aktiv sind. Und es ist... ziemlich geil und da würde ich ganz gerne auch mit dir hingehen, nicht auf deine erste Veröffentlichung direkt, sondern eine, die ein bisschen weiter zurück.
Ja, wenn es nicht die erste ist, dann meinst du die später. Ich finde, ich muss ehrlich sagen, die eine der ganz, ganz interessanten Phasen, die eben keiner kennt, weil es dazu keine Veröffentlichungen gab, ist eben die Phase, ich sag mal so 95 bis eben zur ersten Veröffentlichung, das war 2000 oder so, 2001.
2002,
Die erste war, glaube ich, 2001, wie auch immer. Weil da war eigentlich die Zeit, wo wir, und wenn ich wir sage, meine ich zum Beispiel auch so Leute wie Misi und ganz, ganz viele andere Menschen, die tatsächlich, wie du sagst, heute auch immer noch in Erscheinung treten und aktiv sind. Wir waren quasi jede Woche auf mindestens irgendeiner Bühne in dieser Stadt live zu hören, auf die uns keiner gebeten hat.
Ja, aber wie krass auch, dass es diese Bühnen gab.
Na ja, gut, es gab immer irgendwas. Irgendwo legt ein DJ auf, der hat ein Mikrofon da liegen. Yo, lass mal rappen, Batsch. Ja, ich rapp mit, alles klar, komm, wir rappen. Nein. Publikum ist da, geht ab. Geil. Gehst nach Hause, sagst, war ein geiler Abend, Leute haben mir zugejubelt, yeah. Aber du hast nichts davon, weil du natürlich weder eine Aufnahme hattest zu der Zeit, gab keine iPhones mit Kamera oder irgendwas, keiner hat eine Kamera dabei gehabt oder einen Mitschnitt oder so, gab's nicht. Und du hast auch keinen Song gerappt oder irgendwas, sondern es war komplett improvisiert. Wir wussten nicht, was passiert. Wir wussten weder, welche Musik kommt, noch was wir selber erzählen würden. Und das haben wir tatsächlich quasi, wie gesagt, jede Woche irgendwo überall gemacht. Oft auch im Anschluss an Konzerte. Irgendjemand kam, hat da ein Konzert gespielt in Frankfurt, alles klar, danach liegen die Mikros noch rum. Ja, wir rappen. Das Publikum ist doch da.
Also schon sehr proaktiv.
Total proaktiv. Also
gehijackt auch so.
Es gibt tatsächlich auch ganz viele so Bumrush-Stories, wo dann Leute eigentlich ihr Konzert in Frankfurt spielen wollten, aber dann relativ schnell abbrechen mussten und wir übernommen haben. Oder eben andere Menschen. Ja. Das war damals nicht so selten.
Also ich kenne so Jam-Stories, wo man dann auch so, die Frankfurter hatten irgendwie einen Ruf und dann war man so upturn, die Frankfurter kommen und so. Warst du da auch einer von denen, die zu diesen Jam-Zeiten damit rumgelaufen sind auf jeden Fall oder dort gewesen sind?
Ja, also klar bin ich Teil dieser Jam-Zeiten auch gewesen, habe da auch ganz viel gesehen und erlebt, aber wir waren jetzt nicht der Mob, es gab zum Beispiel so einen Berliner Mob, wenn die kamen, dann wusstest du, alles klar, die ganze Stadt ist danach zerstört und die Jam musste nach der Hälfte abgebrochen werden und der Veranstalter am Ende noch mit Polizeischutz abgeführt werden. So Geschichten gab es auch. Nein, so radikal war das nicht, es war tatsächlich alles sehr, sehr Love, Unity und Spaß orientiert. Also wir waren jetzt nicht die Battle-MCs, die dann hingegangen sind, okay, geh weg, gib mir das Mikrofon und jetzt zeigen wir dir mal, wie das funktioniert. So Situationen gab es auch, aber nur bei Leuten, die wir doof fanden. Mhm. Aber wir waren ja mit allen cool, meistens zumindest. Und insofern ging es wirklich nur um dieses, ich möchte rappen, ich möchte improvisiert rappen, also ohne mir vorher zu überlegen, was ich machen werde. Ja. Das ist tatsächlich auch ein ganz großer Reiz. Nicht zu wissen, was passiert und trotzdem die Crowd zu moven, also quasi der MC zu sein.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, du warst ja auch schon mal auf einem Live-Auftritt von uns, hast du das ein oder andere Mal das miterlebt. Der Grund, warum ich heute diese Bühnenpräsenz, von der so viele Leute sprechen, wenn sie sagen, Mensch, Kasa, wenn du auf der Bühne bist, dann merkt man gleich MC und so. Ich glaube tatsächlich, das kommt hauptsächlich aus dieser Zeit, dass ich ans Mikrofon und auf die Bühne gegangen bin, um das Publikum zu rocken, noch bevor ich überhaupt wusste, was ich gleich passieren soll.
Wie das überhaupt funktioniert.
Ohne zu wissen, welcher Beat kommt, ohne zu wissen, welche Reaktion vom Publikum kommt, ohne zu wissen, was ich gleich rappen würde. Ja. Weil das war ja nie so, okay, ich rappe jetzt mal meinen Text, den ich gestern geschrieben habe, sondern es war komplett improvisiert. Und so haben wir das alle gemacht. Und daraus ist tatsächlich so eine kleine erste parallele Hip-Hop-Szene in Frankfurt entstanden, aus der heute immer noch ganz viele Leute aktiv sind. Unter anderem, wie gesagt, mein Homie Misi. Shoutout an Misi.
Grüße. Ja, geil. Wilde Zeiten.
Und dann ging es dann irgendwann los, weil veröffentlichen war ja nicht. Wie gesagt, man hatte ja kein Studio. Und man kannte auch niemanden groß, der ein Studio hatte. Und wenn das dann Leute waren, die ein Studio hatten, dann war das meistens auch irgend so ein Dance-Zeug, weil in den 90er Jahre, wie gesagt, so Eurodance und so weiter, die hatten dann auch nicht viel mit Hip-Hop am Hut. Und deswegen gab es nicht so viele Optionen, was zu veröffentlichen. Weil einfach ins Internet hochladen gab es ja auch nicht. Du musstest entweder auf Platte stattfinden, auf Tape oder vielleicht auch auf CD. Aber selbst dafür gab es nicht so viele Optionen. Außer dann irgendwann zur Jahrtausendwende FFMCs. Das FFMCs. Ist jetzt die Überleitung.
Perfekt. Dann machen wir das sogar so und gehen dann...
Habe ich dich jetzt irgendwie übergangen mit einem anderen Thema noch? Nö.
Ich hätte jetzt mit 2008 wäre ich eingestiegen, mit Binding Sport präsentiert, Casa Nova und Fuego Fatal.
Dann überspringen.
Zurück nach FFM und dann gehen wir zu den FFMCs, weil ich am Anfang noch ein bisschen irgendwie auf Frankfurt als Ökosystem, beziehungsweise die Frankfurter Hip-Hop-Szene als Ökosystem eingehen wollen würde. Und
lass dich nicht von mir auf den falschen Weg bringen.
Ich bleibe straight. Genau, und in diesem Song zurück nach FFM werden halt die Stadtteile von Frankfurt aufgezählt.
Leider nicht alle. Aber fast alle.
Wen hast du, waren das, warum sind welche nicht aufgezählt worden?
Du kennst den Song, ja.
Ja.
Das sind ja die ersten 8 oder 16 Bars, also auf jeden Fall eine gewisse Reihenfolge von Takten, wo das eben so aufgeteilt ist. Und zwar so, dass es sich möglichst reimt und auch vom Reim oder vom zeitlichen her genau aufgeht und reinpasst.
Ja.
Ja.
Okay, das
heißt, aber es haben nicht alle reingepasst.
Aus technischen Gründen.
Zum Beispiel ist Goldstein nicht drin.
Ah.
Ganz, ganz schändlich, Sossenheim ist auch nicht drin.
Eieiei.
Da gab es auch böses Blut.
Eieiei.
Also lieben Gruß an alle Sossenheimer, Goldsteiner, irgendwas fehlt
Scheiße.
Noch. Wir haben euch damals nicht vergessen, wir mussten euch einfach nur rauslassen, weil es sonst einfach nicht mehr reingepasst hätte.
Da will man alle umarmen und dann kriegt man trotzdem einen auf den Deckel.
Nein, es war ja trotzdem ganz, ganz viel Liebe, was uns da entgegengebracht wurde und alle waren auch da richtig happy, aber klar, wenn du in Sossenheim wohnst und denkst, boah, das Lied ist ja geil, wann kommt Sossenheim? Kommt ja gar nicht. Dann denkst du dir natürlich auch, was für Penner.
Ja, also tatsächlich, es gibt so einen nicen Artikel von DJ Kitsune bei All Good und da stellt er irgendwie die 15 wichtigsten musikalischen Veröffentlichungen aus Frankfurt vor.
Ja.
Unter anderem ist da auch Nordmassiv mit der Schlachtplatte da drunter.
Geil.
Und da stand,
Shoutout an Kitsune.
Der
hat auch ganz viel für uns getan damals, aber kommen wir vielleicht noch drauf.
Geil, weil er hat dazu geschrieben, dass es so ein schönes Symbol war, irgendwie für Zusammenarbeiten und Zusammenführen zu einem Zeitpunkt, wo es in Frankfurt wohl auch ein bisschen Krach gab. Und da würde ich jetzt den Bogen gern spannen zu diesem Stadtteilsong.
Ja.
Wie sah das hier aus? Wir haben jetzt schon geklärt, es war auf jeden Fall sehr, sehr viel kleiner. Das heißt, man kannte wahrscheinlich jede Nase, die irgendwas damit zu tun hat.
Du meinst die Szene?
Die Szene. Genau. Und die Orte, die waren wahrscheinlich auch irgendwie dieselben, an denen man sich über die Füße gelaufen ist.
Also für alle, die es nicht wissen, Frankfurt ist ja gar nicht so groß, wie man immer meint.
Mhm.
Oder wie die Frankfurter gern tun.
Naja, wie sie gerne hätten.
Und ja, die Szene der aktiven Rapmusiker, ich sag mal zwischen 97 und 2005 oder so, die kennen sich auch alle irgendwie untereinander, glaube ich schon.
Mhm.
Ja, und ja, die Locations, auch das ist nicht viel anders heute ja noch. Ja, es gab und gibt gar nicht so viele Veranstaltungsorte, wo Rap stattfinden kann und konnte. Klar, in irgendeinem Hinterzimmer oder in irgendeiner Bar und so weiter gab es immer irgendwie jemanden, der Hip-Hop-Platte aufgelegt hat und dann rappte da vielleicht noch einer zu. Aber so die wirklichen Kerne der gerade auch so Live- und Konzert-Hip-Hop-Kultur, das ist quasi fast so wie heute noch. Es gab die Batsch Club für besonders große Sachen, Nachtleben für besonders kleine Sachen und so ein, zwei Sachen für dazwischen. Das ist heute nicht viel anders.
Okay.
Und insofern hat man auch, wenn dann irgendeine Hip-Hop-Veranstaltung war, hast schon recht, mehr oder weniger auch immer die gleichen Nasen dort gesehen.
Aber wie
was ja auch seinen positiven Reiz hat. Also es ist ja immer schön, wenn man weiß, Mensch, wenn ich dahin gehe, dann treffe ich den und den und den wieder.
Ja, aber wie kommt das, dass Kitsune das quasi so als zerstritten irgendwie wahrgenommen hat und du jetzt unterstelle ich einfach mal, da so mit einem Community-Spirit mehr unterwegs warst. Hast du das überhaupt mitbekommen?
Ja.
War das
relevant? Ja, also du meinst jetzt in Bezug auf diese Schlachtplattenveröffentlichung.
Einfach die Zeit.
Ja, also tatsächlich glaube ich gar nicht mal, dass die Schlachtplatte so die das Symbol dafür ist, dass zusammengearbeitet wurde, sondern tatsächlich doch mehr diese FFMCs-Zeit, die tatsächlich sich sehr stark überschneidet mit der Zeit der Schlachtplatte. Mhm. Die Schlachtplatte erschien 2002. Und FFMCs, ja. Tapes, eins war, glaube ich, im Jahr 2000, das zweite war im Jahr 2001 und also ist alles so mehr oder weniger die gleiche Zeit. Und da gab es quasi das erste Mal, zumindest gefühlt, die Möglichkeit, dass Menschen und Musiker und Hip-Hop-Crews, die eigentlich sich bis dahin wirklich nur in ihrem eigenen Mikrokosmos bewegt hatten, nämlich entweder in ihrem Viertel oder in ihrer Crew, in ihrer Posse, dann plötzlich gemeinsam in Erscheinung getreten sind, einmal mit einer Veröffentlichung, mit diesem Sampler oder Mixtape, FFMCs, wo wirklich ganz grundverschiedene Leute drauf waren, von Nordweststadt-Leuten bis Sachsenhausen und von lustig bis sehr ernst und alles Mögliche kam da zusammen, was eben vorher einfach nicht zusammenkommen konnte und auch nicht zusammengepasst hat. Allein schon von der Attitude und von den Menschen, die da zusammenkamen. Und dann passte das plötzlich irgendwie zusammen. Gezwungenermaßen, weil man spielte auf dem gleichen Venue, auch bei der gleichen Veranstaltung, unter dem gleichen Banner, nämlich FFMCs, was die Jungs Effe, Karim, Mr. L damals aus dem Boden gestampft haben. Ganz liebe Grüße an die drei und alle, die da sonst noch mit dabei waren. Und da hat man plötzlich Jams gehabt und Konzertveranstaltungen, wo ganz, ganz viele unterschiedliche Crews zusammen auf einer Bühne standen und auch unterschiedliche Fangemeinden mitgebracht haben, die vorher auch niemals zusammen in einer Location gewesen wären. Und das hat irgendwie funktioniert. Klar gab es dann auch mal auf die Schnauze und die einen haben die anderen ausgebuht und dies und das. Aber es war lange nicht mehr so getrennt voneinander, wie es das bis dato war. Also FFMCs, glaube ich, hat dazu beigetragen, dass dann doch man so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinwegschauen konnte. Teilweise auch musste, obwohl man es vielleicht nicht wollte, weil man eben auf der gleichen Veranstaltung war und dann auch den Rapper sich angucken musste, den man eigentlich gar nicht gut fand. Aber dann kannte man ihn auch und vorher hätte man den gar nicht mitgekriegt, weil, wie gesagt, eine Veröffentlichungsplattform gab es ja nicht.
Ich glaube, ich sagte dem Effe, der soll mal nächste Volume machen.
Das sage ich ihm schon sehr lange.
Da sind wir zwei.
Aber das ist eine andere Zeit. Das würde heute, klar könnte man das machen, FFMCs Volume, du kannst jede Woche einen Sampler raushauen bei den Möglichkeiten, die man heute hat. Ja? Ja. Aber damals war das wirklich so, wow, wir können unseren Song veröffentlichen. Wir rappen nicht nur auf dem Schulhof, wir können es wirklich rausbringen, dass Leute das kaufen können, dass Leute das hören können, dass Leute auf unser Konzert kommen können und dafür sogar Geld bezahlen. Das gab es bis dahin nicht. Bis dahin gab es nur Guerilla-Rap. Jo, ich rappe überall, wo ich kann. Und wenn Leute es geil finden, freue ich mich. Fertig. Mehr war da nicht dabei. Und ab dem Zeitpunkt war das anders. Nordmassiv war tatsächlich nochmal eine andere Geschichte, weil die hatten zu dem Zeitpunkt schon Veröffentlichungen draußen. Ja. Hatten auch schon ihre eigene Fangemeinde. Ja. Aber auch die war sehr isoliert von zum Beispiel den Nordweststadt-Crews oder den anderen Crews, die es eben zu der Zeit gab. Klar kannte man sich und alles cool. Aber es war so, ja, macht ihr eure Suppe, wir machen unsere Suppe, wir mischen die nicht zusammen. Und FFMCs hat erstmal den Tisch komplett gedeckt mit unterschiedlichen Suppen auf dem Tisch.
Geil.
Und das hat funktioniert. Und das war so, dass es tatsächlich über insgesamt 3 Veröffentlichungen ging. Ich glaube, 3-mal Butch Cup ausverkauft, alte Butch Cup. Aber immer noch geil.
Ja, geil, ja.
Und das war tatsächlich wunderschön. Das war tatsächlich einer der wichtigsten Momente für Hip-Hop in Frankfurt, glaube ich.
Also für mich ist es jetzt halt in der Retrospektive unfassbar wichtig und auch interessant, weil da halt so viele Fäden zusammenlaufen und tatsächlich würde ich mir das wünschen, dass es auch in der jetzigen Zeit nochmal sowas gibt. Aber vielleicht muss man...
Aber der Bedarf ist nicht mehr so da. Weil wie gesagt, der Unterschied ist einfach der, heute kannst du sagen, hier ist mein neuer Song, hört ihn euch an, ich leite ihn hoch. Damals war das so, ja, ich kann rappen.
Ja.
Keiner weiß es.
Dass die Motivation müsste eine andere sein, um Leute auf einen Sampler zu bekommen.
Naja. Also da ging es auch nie darum, dass da irgendwie Geld verdient wurde oder so.
Ja.
Ne? Also klar, irgendwo die Tapes wurden verkauft und da gab es dann auch irgendwie, dass die Studiokosten vielleicht halbwegs gedeckt wurden, aber da ging es nicht darum, yo, ich will ein Star werden. Da ging es wirklich nur darum, ich möchte irgendwie meinen Kram veröffentlichen. Selber kann ich es nicht. Und da war das wirklich eine ganz tolle Plattform. Ich hatte natürlich den Luxus und das große Glück, als Teil von der Crew Binding Squad und Teil quasi der Nordmassiv-Familie, dann auch trotzdem auch auf der Schiene Studio nutzen zu können, veröffentlichen zu können, entsprechende Konzerte zu spielen. Wir waren ja wirklich ganz viel auf Jams in ganz Deutschland unterwegs mit Nordmassiv und Binding Squad. Aber ich weiß auch noch ganz genau, wie glücklich mich diese FFMCs-Geschichte gemacht hat, da wirklich dann auch ja, diese Berührungspunkte mit ganz vielen anderen Menschen zu haben, die ich vorher so wahrscheinlich nicht in meinen Dunstkreis gehabt hätte. Also sind auch Jahre und Jahrzehnte lange Freundschaften entstanden, die heute noch bestehen und auch musikalisch zusammen. Aber auch, wie gesagt, diese Misi-Geschichte. Misi war ja Teil von Feinschmecker, ein Act, der auch bei FFMCs in der, ich sag mal, zweiten Reihe dann mit dabei war. Und ja, guck mal, wie wir 20 Jahre später stehen wir immer noch zusammen auf der Bühne. Ja. Also, das war ganz, ganz, ganz wichtig, auch wenn das tatsächlich vielleicht damals uns gar nicht so klar war. Aber ich glaube, sowas kann man heute nicht mehr in dem Sinne machen.
Wer weiß, die Zeit wird es zeigen. Aber sehr ist, wäre auf
jeden Apropos Fall. Apropos Zeit wird es zeigen, ist es Zeit für den nächsten Apfelwein?
Ja.
Willst du auch noch einen? Mhm. Die gute Frau Rausche.
Du bist ja gesponsert von der.
Darüber möchte ich nicht reden.
Mit A$AP Heinz.
Ja, das sind original Casanova Merchandise Gerippte.
Geil.
Die gab es damals mal, wenn du zwei Merchandise-Artikel holst. Dann gibt es ein Geripptes dazu.
Geil.
Ich habe nur noch zwei Stück.
Ja, wir sind hier schon eine halbe Stunde drin und ich habe noch nicht mal angefangen mit den Bullet Points. Du hast, was jetzt die Zuhörer nicht sehen, auch ganz viele Schätze mitgebracht. Sei es ein Bildband oder bestimmt 20 Platten zu den Anfangszeiten der Frankfurter Hip-Hop-Szene. Das heißt, das kriegen wir alles
und gar nicht. Und die hören wir uns jetzt alle an.
Tschüss. Play. Ciao. Ich würde ein bisschen durch die Crews skippen wollen. Also bei FFMCs warst du, bist du quasi dazu gekommen. Das war jetzt nicht deine Gang oder so, sondern das war so der
FFMCs war ja sowieso nie eine Crew. FFMCs, so haben die Jungs es selber genannt, also Effe, Kareem und Mr. L, die quasi die Kernmenschen waren bei FFMCs, die haben das immer Plattform genannt. Die wollten keine Crew und keine Posse. Okay. Die haben das Plattform genannt, aber dadurch, dass wenn Konzerte waren und Auftritte waren und irgendwas war mit FFMCs und ich da quasi, oder wir, Binding Squad, Nordmassiv und auch Feinschmecker und so weiter, da immer quasi in der zweiten Reihe mit dabei waren. Also wenn es irgendwo FFMCs Auftritt gab, dann waren wir auch dabei. Mhm. Insofern, ja, also weit weg von der Crew oder irgendwie einer Posse. Also zumindest waren wir alle Freunde und okay, waren zusammen auf der Bühne.
Okay, perfekt. Beim Nordmassiv sieht es, glaube ich, anders aus. Das
genau, schon... wir waren keine Freunde.
Nein, da habe ich das Gefühl, das war schon eher eine ja, Crew, ein Kollektiv. Erzähl mir ein bisschen was zum Nordmassiv. Wie bist du zum Nordmassiv gekommen? Bist du Gründungsvater oder bist du später dazugekommen zu der Truppe? Weih mich da mal ein bisschen ein, bitte.
Okay, ich muss dich jetzt total desillusionieren.
Okay.
Ich bin kein Teil des Nordmassivs.
Du bist kein Teil des Nordmassivs?
Ja. Genau diese Reaktion höre ich auch immer wieder, wenn ich Leuten das erkläre, weil irgendwie in der Wahrnehmung ganz, ganz, ganz vieler Menschen,
aha,
zum Beispiel da habe ich mich neulich mit Vega auch drüber unterhalten, der war dann so, wie, du gehörst nicht zum Nordmassiv. Also viele glauben tatsächlich, dass ich zum Nordmassiv gehöre. Das ist
falsch.
Bis heute zumindest.
Ach so.
Vielleicht ändert sich das noch.
Okay.
Aber bis heute ist das nicht der Fall.
Okay.
Das Nordmassiv ist vor allen Dingen natürlich bekannt als Graffiti-Crew, auch hier im Rhein-Main-Gebiet. Wenn man mal die Augen ein bisschen offen hält, kann man es nicht übersehen. Und es gab eben, oder gibt auch, davon abgespaltet, beziehungsweise als Ergänzung, die Rap-Gruppe Nordmassiv. Mhm. Und die gibt es schon ganz, ganz viele, viele Jahre. Schon auch in den 90er, frühen 90ern wurde die schon gegründet.
Mhm.
Also ich bin kein Gründungsmitglied.
Okay.
So wie ich, kamen dann aber immer mehr Leute dazu in den Dunstkreis von Nordmassiv, unter anderem DJ Catch, Balkan Gold, Clark Kent, also Graffiti-Leute, DJs, Producer, Rapper, immer mehr Leute waren dann in diesem Dunstkreis von dem Kern Nordmassiv, groß an die Jungs, also es sind Fuego Fatal, Kratz, Metro, Meister H und noch ein paar Leute, die mittlerweile gar nicht mehr aktiv sind oder dann irgendwann ausgestiegen sind, also das sind dann das Nordmassiv. Ja, und wir waren dann irgendwann 12, 13 Leute und dann nannten die Jungs das zu dem Zeitpunkt schon Binding Squad, um eben zu zeigen oder die Jungs trotzdem einzubinden, die noch nicht zum Nordmassiv gehören, aber trotzdem irgendwie die gleiche Crew sind, die gleichen Werte haben, die gleiche Family sind und auch musikalisch irgendwas mit eingebracht haben oder eben Graffiti-mäßig oder einfach Hip-Hop-mäßig was eingebracht haben. Und man wollte mit denen ja dann trotzdem eine Crew sein und ein Verbund sein. Aber man konnte das auch nicht alles dann sagen, okay, jetzt sind wir hier 12 Leute plus die ganzen Writer, 20 Leute Nordmassiv. Das war so ein bisschen, wollte man irgendwie nicht machen. Im Nachhinein total doof. Weil das hat für die Konsumenten oder die Fans tatsächlich ein bisschen zu Verwirrung geführt. Ja, wieso sind die jetzt Nordmassiv, aber auch Binding Squad? Und wer ist ein Binding Squad und wer ist jetzt Nordmassiv? War vielen gar nicht so klar, war aber auch überhaupt nicht wichtig, weil wir waren in irgendeiner Art und Weise ja immer vertreten. Also mit einer Mannschaft von, wir waren 12 Binding Squad Leute dann irgendwann. Wir konnten teilweise zeitgleich auf Jams sein. 6 zu der, 6 zu der, Binding Squad Auftritte.
Geil.
Ja, also, schlau! Ja, also wir waren da total flexibel. Und das haben wir auch in vollen Zügen genutzt. Ja. Aber was war jetzt die Ursprungsfrage nochmal? Wie ich dazu kam? Achso, war ganz einfach. Wall Street Meeting. Wall Street Meeting in Wiesbaden war die tollste Graffiti-Veranstaltung, die Europa jemals gesehen hat. Gab es immer mehrere Jahre auf dem heutigen Schlachthofgelände. Damals auch schon Schlachthofgelände, nur das war komplett voll mit alten Fabrikhallen, die alle bemalt wurden an einem Wochenende. Jedes Mal, einmal im Jahr, gab es die größte Open-Air, kostenlose Hip-Hop-Jam Europas. Das Tollste, was Geil. Du dir vorstellen kannst. Wirklich Scheiße. Die schönste Veranstaltung, die leider dann irgendwann wegen dummen Sachen für immer beendet werden musste. Aber dort gab es auch immer ganz viele Rap-Auftritte, unter anderem auch einen Nordmassiv-Auftritt. Und irgendwann sagte der Metro vom Nordmassiv, okay, wer kann hier rappen? Komm mal her. Das Mädel, mit dem ich da war, hat gesagt, du gehst jetzt dahin? Nee, nee, doch, du gehst jetzt dahin? Hör mal auf. Dann gibt es heute keinen Sex, alles klar, ich geh. Also bin ich dann hoch und dann habe ich das erste Mal mit den Nordmassiv-Jungs
gerappt
und danach das erste Mal Sex gehabt. Nee. Und das war quasi mein erster Auftritt mit dem Nordmassiv. Und dann hingen wir mehr oder weniger zufällig auch in den gleichen Ecken ab, in den gleichen Parks. Und bei den Hip-Hop-Veranstaltungen hat man sich sowieso immer wieder gesehen. Dann wurde ich zu den Proben eingeladen und, und. Wir haben uns relativ schnell eingefreundet und dann hieß es auch, okay, du musst bei uns mitmachen. Du bist jetzt auch bei Binding Squad.
Geil.
Ging ganz schnell.
Also, um es zusammenzufassen, so die ganz große Klammer ist Binding Squad.
Richtig.
Und die etwas kleinere Klammer ist das Nordmassiv. Und
exakt.
Das Nordmassiv war zuerst und das Binding Squad kam dann danach, beziehungsweise ist daraus erwachsen.
Exakt.
Okay. Now I got it. Vielen Dank. Geil. Ja, nice. Dann haben wir quasi jetzt zu Nordmassiv schon viel erfahren. Wir haben zu Binding Squad schon viel erfahren. Der nächste Punkt auf meiner Liste, du hast mich vorhin Gott sei Dank nochmal korrigiert. Es gibt einen Song von dir, oder wie du mir erzählt hast, sogar mehrere, die auf dem 3P YouTube-Kanal zu finden sind. Auf jeden Fall. 3P TV.
Ist das so? Da habe ich noch gar nicht geguckt.
Ja, ja, du bist da im Internet und da gibt es einen Song
Dolo Gang. Internet vergisst nicht.
Dolo Gang. Mit Illmatic, Catch.
Aber das ist wahrscheinlich der Remix auch noch.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist geil. Also,
ist geil,
das war eine Phase, wo ich, glaube ich, dann auch drin war in dem ganzen Deutsch-Rap-Game und Freunde der Sonne und Dipset und hast du nicht gesehen.
Freunde der Sonne und Dipset, das sind die Schlagworte.
Genau. Und da reimst du Nächstenliebe auf die nächste Liebe. Also genau das Ding. Wie ist es dazu gekommen, dass
okay.
du in der Ecke bist?
Weil gut.
Das habe ich gar nicht kommen sehen. Na doch, den Catch.
Also tatsächlich ist der Missing Link ist tatsächlich Catch. Catch als Binding Squad DJ und Catch vor allem auch als der Mensch, mit dem ich dann ab 2004 zusammen ein Tonstudio hatte. Goldmine Studios hat man hier und da vielleicht schon mal gehört. Wir hatten die zusammen und...
Wo war das?
In Frankfurt im Nordend.
Gibt's also so ein selbstgebautes Ding. Also ja, klar, sind alle selbst gebaut, aber das ist jetzt nicht irgendwie im Logic-Komplex oder so.
War in einem schönen Kellergeschoss.
Deswegen okay.
Unterirdisch.
Ja.
Oder Goldgeschäft.
Ich wohne im Nordend. Warum habe ich diese Goldmine noch nicht gefunden?
Macht nichts.
Eieiei.
war eine schöne Zeit. Wir hatten da eine Bühne und eine Tanzstange und alles, was man so braucht im Tonstudio. Ja, also wir hatten da verrückte Zeiten, vor allem wie gesagt über Catch und Catch DJ Release war auch oder ist ein Homie und Catch Release, Kool Savas, Costa sind Freunde der Sonne und in dem Dunstkreis war ich halt die ganze Zeit auch mit dabei und wir hingen halt die ganze Zeit nur rum und hatten so ein bisschen diesen Dipset-Film, ja, wie man das halt damals so hatte.
Ich hatte den auch.
Also ja, jeder hatte den. Jeder hatte
klamottentechnisch.
Den. Ja, klamottentechnisch auch, wow. Okay. Soll ich dir mal die geilste Geschichte erzählen, wegen Klamottentechnik? Ist viel wichtiger, als über irgendwelche Songs zu reden.
Let's go.
Okay, pass auf. Damals war das ja so, gerade diese Dipset-Mode und so weiter, war ja diese Long-T-Shirts. Die möglichst lang waren, am besten bis zum Knie.
Ja.
So. Aber die gab es in Deutschland nicht.
Mhm.
Weil, werde ich nie vergessen. Catch, Kool Savas, Costa, ich, alle wollten diese Shirts haben.
Mhm.
In Frankfurt gibt es ein Geschäft, das nennt sich Übergrößen Hirmer. Übergrößen Hirma hatte tatsächlich 5XL T-Shirts von Pierre Cardin.
Aha.
Wir haben den Umsatz von Pierre Cardin in Deutschland unfassbar gesteigert, weil wir tatsächlich da alle Bestände aufgekauft haben von diesen viel zu großen T-Shirts für riesengroße Menschen.
Geil.
Das Problem war, die waren nicht wie die Ami-Shirts einfach nur schmal und lang.
Aha.
Die waren einfach Zirkuszelt. Und
ultra breit.
Ja.
Ja.
Aber alle,
okay.
Savas, Costa, alle, wir haben diese Shirts gekauft bei Übergrößen Hirmer, die haben alle uns für bescheuert erklärt. Was ist mit denen los?
Geil,
ja, aber es gab nichts anderes. Ja. Pierre Cardin-Shirts waren der Shit 2004. Alter, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, halt wir hingen da alle zusammen rum und haben viel verrückte Zeiten gehabt. Wirklich verrückte Zeiten, abgefahren, Scheiß erlebt und waren alle cool miteinander. Und dann haben wir halt auch so blödsinnige Songs gemacht. Unter anderem war Dolo Gang. Waren ja Catch, Costa und ich waren Dolo Gang und haben für DJ Nikon, das war damals der DJ von Kool Savas, der hat so ein Mixtape auf Optik gemacht. Da haben wir diesen Song gemacht, Dolo Gang, der eigentlich nur eine deutsche, ja, nicht Verarschung, sondern eine Interpretation war von diesem Busta Rhymes Mariah Carey Song.
Ja, man hört es in der Hook.
Ja, aber nur in der Version, die du kennst. Weil eigentlich haben wir es auf den Original Busta Rhymes Beat gemacht.
Ah.
Und es war einfach nur so ein Mixtape-Song. Haben wir damals ständig gemacht. Ami-Song genommen, deutsche Version gemacht auf irgendeinem Mixtape. Waren übrigens Binding Squad so quasi mit die ersten in Deutschland, die sowas gemacht haben. Dank DJ Kitsune, der damals geile Ideen hatte für sowas.
Geil.
Ja, jetzt schreibe ich wieder ab. Naja, auf jeden Fall war der Song dann auf dem Mixtape von Nikon auf Optik Records draußen. War cool. Und Illmatic, Costa, hat dann sein Solo-Album im Anschluss nach Freunde der Sonne auf 3P rausgebracht.
Mhm.
Und hat dann gesagt, Jungs, das war so geil, jetzt müssen wir das nochmal richtig machen. Lass uns mal einen richtigen Beat dazu machen und wir schreiben die Texte nochmal um und machen nur den Refrain. Also im Endeffekt ist es der Remix, den du kennst. Der tatsächlich gar nicht so geil ist wie das Original. Aber kam dann raus auf 3P. Ja.
Geil.
Und, ja, also und auf dem zweiten Costa-Album haben wir auch nochmal so einen Quatsch gemacht, glaube ich.
Also
Immatic, Officials Bootleg 1 und 2.
Geil. Aber das ist nicht der einzige YouTube-Kanal, auf dem du zu finden bist, wo
ich
Werke von dir sind, als auf deinem eigenen. Ein anderer YouTube-Kanal, auf dem du mit einem sehr, also ich glaube, das ist der erfolgreichste Song, vielleicht könnte man sagen, mit 1 Million Aufrufe, das ist auf dem Eintracht Frankfurt-Kanal, auch ein Song mit Fuego Fatal.
Mit Fuego, ja.
Frankfurter
Grüße.
Jungs. Wie kam das zustande? Wie kann ich mir das vorstellen?
Okay, die Geschichte von Frankfurter Jungs zu verstehen, muss man nochmal zurückgehen auf Zurück nach Frankfurt.
Ist Fußball etwa die fünfte Säule des Hip-Hop?
Definitiv nicht.
Okay.
Definitiv nicht. Hat nichts miteinander zu tun, finde ich. Was nicht heißt, dass man auch Hip-Hop-Musik machen kann in dem Kontext. Hintergrund war der, dass wir Zurück nach Frankfurt gemacht haben, den Song. Fuego Fatal und ich.
Der Stadtteil auf.
Mit den Stadtteilen, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, genau. Und das wurde in ganz vielen, wurde von vielen Menschen aufgenommen als ein Eintracht-Song, obwohl wir in dem Song eigentlich gar nicht viel von Eintracht erzählen. Es geht eigentlich wirklich nur um Frankfurt. Aber das Sample, auf dem der Song basiert, ist Alan Parsons Project, zumindest hört sich so ähnlich an, die Einmarschmusik der Eintracht. Deswegen war das für viele Leute so, das ist ein Eintracht-Song. Bei dem Videodreh dazu hatten wir tatsächlich auch ein paar Jungs von der Ultras dabei und so weiter. Deswegen ist es in viele Leute Wahrnehmung ein Eintracht-Song gewesen, war aber keiner. Also war dann die Folge davon, dass wir gesagt haben, ja, dann machen wir halt mal auch einen Eintracht-Song. Weil wir hatten dann ganz viel auch Auftritte im Stadion und bei Fanclubs und. Wir waren dann irgendwie so in der Wahrnehmung die Eintracht-Rapper. Wollten wir gar nicht sein. Aber waren wir dann, also haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt auch mal richtig. Machen wir einen richtigen Eintracht-Song, der tatsächlich auch mit der Eintracht entstanden ist. Also wir wurden dann auch von der Eintracht gefragt, so wollt ihr dann hier nicht ein Video dann auch drehen, bei uns offiziell und so weiter. Deswegen ist es bei der eben auf dem Kanal. Aber es ist eigentlich unser Song.
Ja.
Also es ist kein Song, der beauftragt wurde von der Eintracht. Wir haben das gemacht und war so eine Kooperation mit der Eintracht. Die haben dann gesagt, ja geil, dürft ihr bei uns Video drehen und. Kam dann auch auf der Jens Sampler raus. Und ja, läuft heute noch quasi bei jedem Spieltag. Ist quasi so eine der wichtigsten Hymnen, natürlich nicht Tankard-Level, aber immer noch eine der wichtigsten Hymnen im Eintracht-Kosmos und hatte damals auch die Videopremiere auf dem Videowürfel im Stadion. Also es war schon schön und ist heute immer noch schön zu wissen, wenn einem, also häufig sind Leute im Stadion und dann kriege ich halt so Verlinkungen auf Story, so Kasa, dein Song läuft. Oder WhatsApp schicken, cool. Dein Song läuft schon wieder, so ja. Ich bin auch da, ich höre es gerade. Also es macht einen schon stolz und freut mich immer noch sehr, dass so vielen Leuten der Song ans Herz gewachsen ist. Ja?
Krass, aber also du, es gibt einen anderen Podcast, der heißt Graph Talk, da war Fuego Fatal zu Gast und da hat er auch über dieses Video gesprochen, jetzt zurück nach FFM und da meint er, dass ist in seiner Wahrnehmung auch eins der ersten Videos überhaupt war, wo so Bengalos und so ein Kram benutzt wurden. Da war ich auch so, wow, stimmt, das gab es ja auch irgendwann mal das erste Mal. Oder
dieses. Aber das Verrückte war, wir wussten das nicht.
Ja.
Weil der Hintergrund war der, wir hatten den Song fertig. Wir wussten, wir wollten ein Video drehen. Ja. Und dann hatten wir Kontakt mit so Jungs von Ultras aus der Führungsriege und die haben denen den Song gezeigt. Und die waren so, ist ja geil. So, ja, wir drehen gerade Video und so. Ja, können wir da irgendwas machen? Ja. Wollte mit dabei sein. Ja, geil. Dann haben wir Termin ausgemacht, Gleisdreieck. Und dann dachten wir, okay, fahren wir da hin. Da sind dann da 12 Leute und die haben eine Fahne dabei und das ist ein cooler. Am Arsch. Da waren richtig viele Leute. Da hat richtig die Luft gebrannt. Vermummte, bewaffnete und was ist alles so. Okay, ja. Halt einfach drauf.
Ja,
Sky.
Ja.
Also, hat riesen Spaß gemacht. Wir hätten nie, es war nicht geplant, was da passiert ist. Wir haben einfach draufgehalten. Es war geil. Die Jungs waren richtig motiviert. Und wie du schon sagst, ich kann mich jetzt an kein Video erinnern, Rap-Video erinnern, wo es vergleichbare Bilder davor schon mal gegeben hätte.
Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass in der Hook halt so Live-Gegröle mit drin ist.
Meinst du bei Frankfurter Jungs? Oder zurück nach Frankfurt?
Bei
Frankfurter Jungs ist Live-Gegröle mit drin.
Ich vermische die immer. Ja, leid, ich verwechsel. Also
geht mir auch so. Nein, ist tatsächlich so. Live-Gegröle mit drin, vor allem auch Live-Chöre mit drin, die wirklich im Stadion. Da wurde so ein Tonstudio aufgebaut auch, wo dann da eine ganze Reihe von Fans eingeladen wurde, um da tatsächlich drauf zu singen. Also es sind nicht wir in 20 Spuren übereinander, sondern da sind wirklich ein Haufen Leute gewesen. Und wir haben das live, nicht live während dem Spieltag, sondern aber in einer Art Tonstudio, was da irgendwie zusammengestellt wurde, recorded mit einer ganzen Meute von Menschen. War geil.
Weil das ist auch ein Element, was ich mittlerweile sehr oft in Deutschrap-Videos sehe, dass halt in der Hook an gewissen Stellen runtergedreht wird, was so die Audiospur angeht und quasi der Raumklang, das Mitgegröle der Leute, die bei dem Videoshoot dabei sind, entweder halt.
Ach so, der Live-Footage. Okay.
Aber das ist so Switch, das ist so.
Nee, das ist in dem Fall aber nicht der Fall. Also wir haben in dem Video nicht den Sound von der Videofilmaufnahme.
Nee, aber es hat genau denselben Effekt, dass du denkst so, okay, jetzt kommen die man da im Video sind, auch.
Okay.
Und sind auch in meinem Ohr. Das fand ich auf jeden Fall auch bezeichnend. Aber ich finde das interessant, dass, weil es gibt noch, wenn ich mir jetzt irgendwie, wen wir vorhin schon angesprochen haben, Bosca oder Vega in den Kopf rufe.
Liebe Grüße,
die auch auf jeden Fall Berührungspunkte in die Richtung haben.
Echt?
Warum? Ja, also es gab auch mal ein Song, Ultra Chaos, den du mit Bosca gemacht hast.
Ja.
Warum habt ihr dann den Frankfurt-Song gemacht und nicht die?
Die Frage verstehe ich nicht.
Warum?
Wir haben einen Frankfurt-Song gemacht, die haben doch auch Frankfurt-Songs gemacht.
Aber kein Frankfurter Jungs, das auf dem Eintracht-YouTube-Kanal drauf ist.
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, warum die Jungs das nicht gemacht haben. Wir haben das einfach gemacht. weil wir den Song hatten und die Eintracht es geil fand und dann haben wir das halt einfach gemacht. Warum andere das nicht gemacht haben, kann ich dir jetzt nicht beantworten.
Gab es da noch mehr Überschneidungspunkte? Mit Boska Vega, mit der ganzen Ecke, hat man sich im Stadion gesehen oder hat man sich im
Studio? Wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange und sind richtig, richtig cool miteinander. Also das ist wirklich ein total tolles Verhältnis und liebevoll. Und ich glaube tatsächlich, dass das vor allem der Vega noch zu der Generation gehört, die wirklich früher erste Reihe auf dem FFMC Spinning Squad Konzert waren. Ja? Also wir kennen uns schon richtig lange und wenn man sich begegnet, freuen wir uns immer sehr und es ist immer alles sehr, sehr cool.
Geil.
Ja.
Okay. Ja, aber das ist, guck mal, es ist bezeichnend, weil wenn früher nicht viele Leute überhaupt die Musik gemacht haben oder die Szene so klein war, und dann gibt es gleich mehrere Vertreter, die in so einem Fußballkontext stattfinden oder da irgendwie verwurzelt sind, vernetzt, finde ich das schon auffällig. Also nur einfach, das ist jetzt gar keine Frage.
Man muss halt noch ein bisschen aufpassen. In der Wahrnehmung vieler Leute waren wir zumindest dann zu dem Zeitpunkt halt, okay, das sind die Fußballrapper. Mhm. Weil die A, entweder unsere Historie nicht kannten, wo wir eigentlich herkommen, nämlich aus diesem Hip-Hop-Kontext, und sich auch gar nicht weiter informiert haben, was haben die denn noch so gemacht und für Songs und wo gehören die denn eigentlich hin. Das war, okay, das sind die Fußball-Rapper. Okay. War cool, damit haben wir natürlich eine Fanbase erschlossen, die uns vorher, wie soll ich sagen, verwehrt war oder die hätten nicht erreicht. Mhm. Gleichzeitig war das natürlich auch so, dass man zumindest gefühlt da irgendwie so drauf limitiert wurde. Mhm. Das fühlte sich natürlich auch falsch an, weil wir ja durchaus mehr zu bieten hatten, als eben nur dieses, jo, wir haben mal zwei Songs gemacht, die irgendwie mit der Eintracht in Verbindung stehen.
Ja.
Oder mit Fußball. Ja. Klar sind wir glühende Eintracht-Fans. Fand ich übrigens auch bezeichnend und toll, dass wir den Song damals rausgebracht haben, zu einem Zeitpunkt, als der Eintracht gar nicht so gut ging. Mhm. Waren wir nicht in der zweiten Liga. Mhm. Und zum Aufstieg, oh, Anekdote. Letzter Spieltag, Aufstieg. Fuego und ich im Stadion. Es war so, dass dann da irgendwie eine Bühne war. Wir waren da nicht eingeplant, dort aufzutreten. Wir hatten aber unseren Song auf CD dabei. Wir sind am Hingang und haben gesagt, wir sollen hier jetzt auftreten. Batsch. Und dann haben wir da gespielt vor, ich würde sagen, 20.000 Leuten, Fahnenschwenkern. Und dann war das so, okay, so musste das sein, so gehörte das.
Geil.
Ja. Also wir haben da eine ganz, ganz tolle Zeit in dem Eintracht-Kontext gehabt und ich finde es immer noch ganz, ganz toll, dass selbst so viele Jahre später das immer noch in allen Playlists drin ist, die irgendwie auf Auswärtsfahrt gehört werden und macht mich sehr, sehr glücklich. Aber gleichzeitig ist es natürlich manchmal auch so ein bisschen schwierig, wenn man darauf limitiert wird, aber das ist halt bei Rex Gildo und Fiesta Mexicana auch nicht anders gewesen.
Ah, gut. Dann würde ich vorschlagen, wir springen so ein bisschen mehr
in, wie viel Zeit haben wir denn noch?
In die Gegenwart. Also laut dem Ding hier noch 9 Minuten.
Laut der Apfelweinflasche weniger.
Eieieiei. Facetten, Frarage, ASAP Heinz.
Okay.
Magst du mir ein bisschen was zu den Songs erzählen? Gerne in der Reihenfolge, wie es bei dir hochkommt. Weil das sind jetzt, also ASAP Heinz, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ist der älteste davon.
2015, dann Facetten 2018 und dann 2019.
Also hast du ja hervorragend Frage recherchiert.
Alter, ist ja sensationell.
Warst du schon mal bei Misi and Friends?
Tatsächlich leider noch nicht, aber das wird hoffentlich bald der Fall sein.
Okay, wir, also Misi, Grüße, ich und ganz, ganz viele andere Menschen, die daran teilhaben, Trug, Chewy de Fumé, die Rola war oft dabei und ganz, ganz viele andere Größen, beziehungsweise Künstler, haben jedes Jahr im Dezember eine Veranstaltung, die nennt sich Misi and Friends. Menas Moos sind da auch immer so, also Nordmassiv, ganz, ganz viele. So eine sehr familiäre kleine Jam, die man mitnehmen sollte, wenn man in Frankfurt auf Rapmusik abfährt und zwischen den Jahren Zeit hat. Das ist nämlich immer zwischen den Jahren, am 27.12. So, und da trete ich, wie gesagt, auch immer auf mit Misi, und überlegt mir auch immer irgendwie was Besonderes. In dem Fall hatte ich in dem Jahr, wo ASAP Heinz rauskam, beziehungsweise in dem Jahr davor, mir überlegt, komm, machst du mal was ganz anderes. Nimmst du lauter angesagte Instrumentals aus dem vergangenen Jahr, die irgendwie in den Charts waren oder im Hip-Hop-Kosmos irgendwie bekannt und berühmt waren, und schnippelst die so zusammen wie so ein Medley. Mhm. Eine Strophe, Hook, nächste. Batsch, 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 batsch. Halbe Stunde Set. Total Mixtape-Charakter. Mhm. Aber ich interpretiere alle diese Songs, ich rap nicht einfach nur über die Beats, sondern ich interpretiere die Songs neu. Mhm. Und Unter anderem gab es einen Song von A$AP Ferg, der heißt Shabba Ranks. Da sagt er statt Heinz Heinz Schenk, sagt immer Shabba, Shabba Ranks. Mhm. Shabba, so ein Dancehall-Reggae-Artist, Shabba Ranks, große Geschichte. Die habe ich einfach übersetzt, weil es war immer so ein Frankfurt-Kontext, die Version, die ich gemacht habe. In dem Fall dann Heinz Heinz Schenk. Mhm. Und es war wirklich nur für diesen einen Konzertabend, das habe ich ein paar Tage vorher, ich glaube sogar am Abend vorher, erst fertig geschrieben. Mhm. Es war nie dafür bestimmt, released zu werden oder so, sondern einfach nur, ich mache jetzt mal was ganz alleine auf der Bühne, 20 Minuten, 30 Minuten, Medley mit Chewy de Fumé, Version, die kein Mensch kennt, kein Mensch je gehört hat, alle auf Frankfurt-Kontext umgemünzt. Mhm. So. Und nach dem Ding waren alle so, war ja obergeil, besonders geil war dieses mit dem Heinz Heinz Schenk. So, das hörte ich den ganzen Abend immer wieder, immer wieder. Irgendwann kam mein Kumpel Cleef, ich bin FFM,
ja.
Auf mich zu, hat gesagt, das war so super mit dem Heinz Schenk. Hab ich gesagt, nee, er sagt dann, das musst du unbedingt rausbringen. Hab ich gesagt, na gut, wenn du ein Video dazu drehst, dann bringen wir das raus. Und das hat er wirklich gemacht, er hat gesagt, alles klar, machen wir. Und dann habe ich das aufgenommen, dann kam es raus und auf einmal, ja, ging es rund. Fanden alle lustig. Ja, war dann tatsächlich in der Wahrnehmung deutlich größer, als ich das jemals gedacht hätte. Selbst der Heinz Schenks Familie hat dann, wie soll ich sagen, das zu würdigen gewusst.
Krass.
Also, der zu dem Zeitpunkt leider ja schon tot war.
Mhm.
Und viele wussten gar nicht, wer der Heinz Schenk ist. Das muss man dazu jetzt auch noch sagen. Also es hatte auch quasi schon auch so eine Art Bildungsauftrag.
Den geil. Also was ich auch wieder faszinierend fand bei den Songs, die ich aufgezählt habe, diese A$AP Heinz Facetten und Fra Rage, dass das dich in Welten katapultiert, in denen Hip-Hop nicht zwangsläufig stattfindet.
Mhm.
Also sei es jetzt irgendwelche Zeitungsartikel von Blättern, wo man jetzt nicht sagen würde,
ja.
Da kommt man zwangsläufig
rein. Wenn der Fokus plötzlich drüber schreibt und so Geschichten, dann denkt man sich auch so, okay. Na gut.
Ja.
Mach doch.
Ja, wenn ihr wollt. Okay, dann das ist quasi die A$AP Heinz Geschichte.
Ja.
Das ist die Geschichte zu Facetten, die übrigens, der Song ist auf dem Frankfurt Airport Kanal, ein weiterer YouTube-Kanal, den du gehijackt hast.
Quasi. Hintergrund ist in dem Fall der, dass der Frankfurter Flughafen angefragt hat, ob ich nicht einen Song hätte, der irgendwie da reinpasst in den Kontext. Und ich hatte diesen Song, den ich tatsächlich auch sehr, sehr gemocht habe, aber ich hatte kein Video vor Augen, wie mir das visualisieren kann. Und dann hatten die da tatsächlich die Idee, dass man am Frankfurter Flughafen doch Szenen drehen könnte, die da irgendwie reinpassen. Und ja, dann hatten wir tatsächlich dann einen ganz, ganz aufregenden Dreh, wo wirklich auch über Tage da Schauspieler gecastet wurden und Drehbuch gemacht wurde. Sachen, die wir sonst ja gar nicht so in unseren Hip-Hop-Videos so, wie soll ich sagen, bis aufs Äußerste treiben. Und das war ein sehr, sehr aufregender Dreh. Auch ein ganz schönes Video geworden. Und klar, da es am Frankfurter Flughafen gedreht wurde, als erstes Rap-Video überhaupt oder Musikvideo, normalerweise darf man da ja nicht drehen, war das eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Findet deswegen aber jetzt auf der ihren YouTube-Kanal statt, was für mich aber kein Problem ist.
Ich finde sogar ein Stück weit nice, dass du diesen Streufaktor reinbringst, weil dann quasi jemand, der vielleicht gar nicht so viel mit der Kultur oder
Musik
oder sonst was zu tun hat, der sieht dann dich, findet dich vielleicht sympathisch und guckt dann, was gibt's denn noch in die Richtung, also in der Theorie. Deswegen also finde ich das ganz geil, dass das so gestreut
jetzt, ist. Jetzt, wo du das so sagst und wir so über die letzten 80 Jahre meines Lebens gesprochen haben, fällt mir das gerade erstmalig so auf, dass ich tatsächlich, klar, meine Wurzeln total in dieser Frankfurter Hip-Hop-Szene habe, auch mit den Werten, die da zugehören zu Hip-Hop und so weiter, aber immer wieder mich auch seitlich des geraden Hip-Hop-Pfades bewegt habe und da ein paar Leute abgeholt habe, die mich sonst auf dem reinen Hip-Hop-Pfad gar nicht wahrgenommen hätten. Sei es eben die Eintracht-Schiene, sei es da die Flughafenschiene, sei es da die hessische Gebabbel-Schiene und. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Für viele ist es schwierig. Die sagen dann, ja, aber du hast ja gar keinen richtig roten Faden.
Mhm.
Für mich ist es die Vielseitigkeit, dass ich tatsächlich mit ganz, ganz unterschiedlichen Wegen dann trotzdem meinen Weg gehen kann, ist so ein bisschen vielleicht mein roter Faden. Dass ich eben nicht festgelegt bin auf dieses, yo, ich bin das und so ist es. Im Kern bin ich das.
Ja.
Aber so vielseitig wie meine Interessen sind, auch meine musikalischen Interessen,
ja,
so vielseitig ist auch meine Musik. und damit auch meine Zielgruppe vielleicht ein Stück weit und vor allem ich als Mensch auch.
Schön gesagt.
Danke.
Schön gesagt. Also ich nehme dich auch ein bisschen so wahr wie jemand, der so Fäden tatsächlich auch zusammenführt, so ein Bindeglied für unterschiedlichste Instanzen ist und halt auch jemand, der Leute, die nicht so viel mit der Materie zu tun haben, ins Boot holen könnte, beziehungsweise dort so die ersten Anknüpfungspunkte bietet. Deswegen
finde ich das eine der wichtigsten Hip-Hop-Rules. Each one teach one.
Mhm.
Ja.
Geil. Also A$AP Heinz und Fra Rage, die schlagen für mich so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Würdest du da zustimmen? Weil dann könnten wir da einen Haken dran machen. Und
da können wir einen Haken dran machen.
Ja?
Jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt.
Ich würde dich gerne fragen, was zurzeit bei dir abgeht und was man zurzeit erwarten kann. Und ich nehme mal an, es wird ja immer noch musiziert, wenn wir hier im Studio sind. Hier, bei der Frankfurter Neuen Presse hast du 2000 gesagt beim Videodreh zu Sternklare Nacht.
2000? Du meinst 2020?
2020.
Ja.
2020 hast du gesagt, kommt in jedem Fall dieses Jahr.
Dann
nächstes
Jahr. Und was kam dann?
2020.
Was kam dann?
Ja, nett.
Kam Corona. Ah. Tatsächlich konnten wir dieses Video niemals zu Ende drehen. Ah. Weil das war wirklich so Beginn der Corona-Zeit.
Aha.
Wir haben einen Videodreh gehabt zu einem Song, der heißt Sternklare Nacht.
Mit den Tacke Twins.
Genau, Grüße an die Tacke Boys. Haben wir angefangen zu drehen und dann konnten wir nicht mehr weiter drehen, weil wir nicht mal mehr in irgendeine Location rein konnten, um die Bilder, die wir eigentlich haben wollten dafür. So ein Song über Nacht in der Stadt quasi. Mit all seinen Facetten oder all ihren Facetten in dem Fall. Konnten wir dann einfach nicht mehr fortsetzen, weil war ja nichts mehr los.
Mhm.
Ja, und außerdem wollte man, man war ja auch so ein bisschen verunsichert, dann sich zusammen da die ganze Zeit ins Auto quetschen und so weiter. War ja alles so, komm, legen wir erstmal auf Eis. Ja, genauso wie einfach alles letztes Jahr auf Eis gelegt wurde. Wir hatten ja noch nicht mal mehr, ja doch, im Sommer haben wir nochmal mit Afrop ein Konzert gespielt, aber ansonsten war ja auch live gar nichts mehr.
Mhm.
Und irgendwie hatte ich dann auch so ein bisschen selber wie soll ich sagen, so eine träge Starre irgendwie im vergangenen Jahr. Hat auch irgendwie nicht so viel Bock.
Mhm.
Ja, aber das hat sich jetzt wieder geändert. Die Zeiten werden ja auch aktuell wieder ein bisschen besser. Musik ist da, vieles, was man releasen kann. Ich will noch ein bisschen was anderes machen, was dann auch noch released werden kann. Ja, also vielleicht hören wir gleich noch ein bisschen rein in ein paar Sachen. Also du und ich.
Sehr gut. Und aber es klingt alles noch so, als wäre es in der Mache, im Prozess. Das heißt, es gibt jetzt noch nichts, kein Datum oder sowas reinzuhauen.
Nö.
Das heißt, man beobachtet einfach weiter und freut sich dann auf
irgendwann. Ich habe ein bisschen was gesammelt, finde davon auch einiges sehr gut. Finde auch ein paar Sachen doof. Das ist ja immer das Problem. Wenn man über viele Jahre Musik macht, macht man nicht nur Sachen, die toll sind. Passiert auch ganz viel, wo man danach sagt, naja, hätte sie jetzt auch sparen können, den Aufwand, ja, oder die Mühe. Vielleicht bin ich auch da ein bisschen kritischer als andere. Ist vielleicht auch mein Fehler, dieses, wie soll ich sagen, immer Perfektionismus ist das falsche Wort, aber immer dieses, ich will wirklich nur das raushauen, was ich super, super geil finde.
Mhm.
Andere hauen einfach jede Woche einen Song raus. Ist vielleicht eine andere. Ja, vielleicht kommt das tatsächlich noch aus der Zeit von früher, wo man eben nur releasen konnte, wenn man wirklich was Geiles hat. Keine Ahnung, irgendwoher kommt das. Ich habe auf jeden Fall Sachen da, die man veröffentlichen kann und die ich auch veröffentlichen werde, definitiv.
Sehr schön. Dann freuen wir uns alle drauf. Vielen, vielen Dank für diesen nicen Ausflug. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch abschließende Worte, die raus müssen an die Welt? Ich sage an dieser Stelle schon mal.
Ja, das Wichtigste ist immer, dass man niemanden vergessen hat. Grüße an meine Familie, meine Freunde, alle Jungs und Mädels, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und zusammenarbeiten darf und die sich in meinem Dunstkreis befinden. Shoutout an meine ganzen Crews und kommt aufs Blend Festival, wenn es dann stattfindet.
Schöne Worte. Ahoi. Ciao, ciao.
Podcast Brudi. Podcast Brudi.